Liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Täuflinge, alphabetisch Barbara und Gabi, ihr werdet heute in das Buch des Lebens eingetragen. Das muss sich einer vorstellen. Was bedeutet das? Eintrag in das Buch des Lebens. Bis auf den letzten Tag, wenn wir den Herrn wiedersehen, wird das der schönste Tag in eurem Leben sein. Und ich möchte heute in dieses Buch des Lebens eine kleine Widmung für euch schreiben, euch mit auf den Weg geben und hoffe, dass ihr euch auf dem langen Weg daran manchmal erinnert. Die Taufe ist ja nicht das Ende unseres Weges, sondern wirklich der Anfang, ein Neuanfang. In der Taufe steigen wir hinein, in das Bad der Taufe. Der alte Mensch wird wirklich untergetauft, er säuft und der neue Mensch steht auf. Ich habe es nicht begriffen, ist schon ein paar Jahre her, kann man ein Leben lang dran arbeiten. Was hat die Taufe, der Neuanfang unseres Weges mit Jesus, mit der Männerfreizeit in Neckarzimmern zu tun? Man hat große Erwartungen. Man fährt nach Neckarzimmern und sagt, ah, das Motto über Neckarzimmern war Liebe. Und man sieht die Geschwister wieder und ihr bekommt Geschwister. Und man sagt, das muss eine einzige Freude sein. Da hat man schon einen Bruder dabei und er sagt, was wird sein, wenn wir ankommen? Fragt ihr euch vielleicht auch, was wird morgen sein? Ich habe meinem Bruder gesagt, das ist alles bestens geregelt, wirst du sehen. Ich war noch nie in Neckarzimmern, aber die Brüder werden das schon regeln. Jeder trägt von euch auch sein Gepäck mit rum. Manche haben ein besonderes Stückchen im Gepäck. Eka macht dann immer besonders viel. Könnte schlecht Wetter werden, könnte regnen, könnte warm sein. Kannst nicht ohne Bademantel über den Flur laufen. Und so hat man locker mal 35 Kilo in seinem Gepäck. Gott sei Dank hat man einen Koffer mit Rädern. So habt ihr auch euer Gepäck. Und dann, ja, die Überraschung. Ab morgen fängt euer Leben an. Und wir standen auch vor einem Aufstieg. Wussten wir nur noch nicht. Also sehen wir da Neckarzimmern. Da gibt es einen Bahnhof, aber der ist nicht besetzt. Und denkt, naja gut, dann wird es ja irgendwo ein Taxi sein. Da gibt es keine Taxen. Na gut, dann wird da vielleicht ein Kasten sein, wo draufsteht Taxi. Da gibt es keinen Kasten. Das sind Entscheidungen, Überraschungen, die auch ihr erleben werdet. Da haben wir gesagt, gehen wir links rum, gehen wir rechts rum. Na, links rum waren Autohäuser, hätte man fragen können, sind hier irgendwo Taxen im Dorf? Bei euch sind auch Geschwister da, die engen, die belasten, aber die kann man auch fragen. Zum Fragen waren uns irgendwie zu gut, das schaffen wir schon allein. Also gehen wir rechts rum. Und siehe da, schon nach kurzer Zeit gibt es eine Hinweistafel. Das werdet ihr auch erleben. Da gibt es Hinweise, wie der Weg denn weitergehen könnte. Und wir beide standen da, ach, nicht zu glauben. Guck mal da, die nächste Straße rechts müsste da sein. Vom Bahnhof bis hier haben wir eine Handbreit zurückgelegt. Jetzt bis zum Heim noch einen. Also denk mal, 2 bis 3 Hände breit noch. Das schaffen wir beide doch locker. Beide mit unserem Koffer hinter uns geht es rechts um die Ecke. Eine relativ befahrene Straße. Nicht ganz flach, schon den Berg an. Und nach 500, 600 Metern sehen wir ein Schild. 1 Kilometer Parkplatz, Jugendzentrum der evangelischen Gemeinde. Aber rechts geht ein Weg ab Jugendzentrum. An der Straße entlang gehen, befahren, gefährlich. Also nehmen wir die Abkürzung. Das werdet ihr auch noch sehen, dass die Abkürzung dann im Leben nicht immer der bequemere Weg ist. Das weiß man nur nicht. Das fing ja auch gut an. Etwa 100 Meter war es noch asphaltiert. Und da war ein Haus. Herbert, Das könnte sein, wo wir hin müssen. Oh nee, das ist Steige 14. Wir müssen noch zu Steige 50. Ja, so geht das im Leben. Ne? Und dann, oh Gott, nach dem ersten Enthusiasmus, den man seinen neuen Weg geht, dann sind plötzlich die Probleme wieder da. Die Probleme, die sich uns in den Weg stellten, waren zunächst kleine. Pflaster, Stolperpflaster, diese dicken Pflastersteine. Der Koffer rollt nicht so gut, naja, sagt, pass mal auf, da oben, da scheint ein Schild zu stehen. Von da an geht es dann wahrscheinlich wieder auf eine Asphaltstraße weiter. Oh nein, da geht es links in den Wald, ein steiler Schotterweg. Und habt da schon mal einen Koffer mit Rollen über einen Schotterweg, aber dann so. Ja, und dann ist es schön, wenn man einen Bruder hat. Ne? Erstmal sind wir da hoch, naja, kann ja nicht weit sein. Straße entlang 1 Kilometer, hier mitten durch den Wald, Abkürzung 500, 600 Meter. Nach 400 Metern meine Lederjacke über die Schulter, den Pullover um den Bauch gebunden. Und da hat man Geschwister, die anderen richtig erbauen, ne? Und Herbert sagt, ich sage, weißt du was, ich habe Schwierigkeiten, ich kriege Atemnot. Werdet ihr auch kriegen. Unterwegs bleibt einem dann manchmal die Luft weg. Dann habt ihr liebe Geschwister. Ich hatte einen ganz besonders lieben Bruder dabei, der sagte, denk dran, du bist 69. Als ich das später oben erzählte, habe ich gesagt, das Schlimmste dabei war, dass ich erst 68 bin. Das hat mir letzte Motivation genommen. Wenn man jetzt wüsste, wo man ankommt, wäre das ja mit dem ganzen Weg noch nicht so schlimm. Aber Herbert sagt, ich glaube, da in 400 Metern geht es links zur Straße. Er ist dann vorgelaufen, war schon deprimierend für mich, kommt zurück und sagt, da geht's zur Straße. Ging aber nicht zur Straße. Dann war gesagt, gehen wir jetzt rechts, gehen wir links. Die Frage, die sich auch im Leben immer wieder stellt. Immer wieder wird sich die Frage euch stellen, es ist nicht, ihr seid zwar Kinder Gottes von heute Nachmittag an, und zwar mit allen Rechten. Aber die Wegweiser am Weg, die muss man auch lesen. Ne? So haben wir uns denn geeinigt, solange kein Wegweiser da ist und der da war, stand schräg, also gehen wir geradeaus. In der Hoffnung, dass wir wirklich ans Ziel kommen. Das ist das Schlimme dabei. Wir wissen ja, das ist ja das Schöne an der Taufe. Wenn wir die Hand nicht loslassen, kommt ihr ganz sicher ans Ziel. Ohne jedes Wenn und Aber, weil ihr Gottes Kinder seid. Wir waren uns nicht so sicher. Ich sage, es fehlte nur noch, dass wir da oben auf dem Berg stehen und könnten runtergucken auf unser Jugendzentrum, wo wir hinwollen. Ja, dann, man muss sich auch helfen lassen. Ne? Die letzten, wir sahen dann die Kuppe, ist Herbert dann vorgegangen und kam wieder und machte von oben. Und sagte dann, jetzt lass dir aber helfen, die letzten 200 Meter. Ne? Ich sage, Herbert, weißt du was, jetzt habe ich das bis hierhin geschafft, jetzt schaffe ich die letzten 200 Meter auch noch. Ja, ja, es ist so etwas schwierig mit der Hilfe annehmen. Das ist unser Stolz, man könnte auch sagen, der alte Mensch in uns. Aber Gott hat das ganz weise gemacht, er hat uns eine Gemeinschaft gestellt. Geschwister sind Geschwister und nicht Fremde. Aber wenn man sich dann nicht helfen lassen will, von seinen Geschwistern oder von Jesus, dann wird der Weg beschwerlich. Na gut, wir sind angekommen, gleich unter die Dusche, merkte ich, dass ich mein Hörgerät noch drin hatte, dann die nächsten 3 Tage etwas Schwierigkeiten, weil es nass geworden war. Aber was war denn jetzt was hatte diese Gemeinschaft, die wir da gehabt haben, mit eurem Lebensweg zu tun? Und ich weiß nicht, wie lange ich durchkomme, auf die Uhr gucken, wann bin ich angefangen, na gut, werden wir sehen. Weil ich könnte den ganzen Tag zu euch reden, euch die Wünsche mitgeben und die Geschwister auch. Aber über unserer Tagung stand das Wort Liebe. Und ich glaube, das ist das, was jeder, der Christ wird, über sein zukünftiges Leben stehen hat. Ohne die Liebe Gottes zu euch, wird er gar nicht in der Lage, euch taufen zu lassen. Er ist es, der den ersten Schritt tut, nicht ihr. Und was wir jetzt tun als seine Kinder, das ist Antwort auf die Liebe geben. Und das ist ganz normal. Die Liebe wirkt Gemeinschaft. Dazu lese ich Johannes 4,18. Das ist eigentlich nur weniger die Gemeinschaft, hier geht es um was die Liebe insgesamt bewirken soll. 1. Johannes 4,16 bis 21. daraus, was er auch schon Winnie gelesen hat. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Das ist das große Geheimnis, die wirkliche Freude, die wir haben können. Keine Angst haben zu müssen. Wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und Gott lügt nicht. Euren Weg in der Zukunft darf es und wird es, wenn es nach Gott geht, keine Angst mehr geben. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Liebe ist also nicht unser Werk, sondern ist Antwort. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seine Geschwister, hier steht Brüder, gemeint ist, hasst seine Geschwister, liebt seine Geschwister nicht, ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder, seine Geschwister nicht liebt, den er sieht oder die er sieht, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seine Geschwister liebt. Dann wollen wir mal abwarten, wie das so entwickeln wird in den nächsten Jahren. Die Liebe wirkt Gemeinschaft. Wir sind eben nicht jetzt allein gestellt auf den zukünftigen Weg. Und das manchmal tut das auch ein bisschen weh, weil die anderen engen und drücken. Aber sie stützen auch und sind Halt. Ein einzelner Stein, der liegt dann eben leicht nutzlos am Boden, kalt. Johannes 13, 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist Erkennungszeichen von Gemeinde. Es kann nicht anders sein. Wir brauchen keine Rechenschaft dafür abgeben, wenn manche hier reinkommen und sagen, ihr seid so lieb, die Atmosphäre ist so eng. Das ist Erkennungszeichen, dass wir Liebe untereinander haben. Und zu Liebe gehört, zu helfen und sich helfen zu lassen. Und wenn man zu stolz ist, sich helfen zu lassen, dann muss man den Berg eben allein hochgehen. Die Liebe wirkt aber auch Gehorsam. Johannes 14, 21. Ist ja nicht so, dass wir von nun an tun dürfen, was wir wollen. Die Eltern lieben ihre Kinder. Und die Kinder lieben ihre Eltern. Das heißt aber noch nicht, dass sie jetzt machen dürfen, was sie wollen. Johannes 14, 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Das heißt, alles, was wir tun, alles, was wir verstehen müssen, ist die Liebe Gottes verstehen. Und Jesus hat uns ein neues Gebot gegeben. Liebet einander. Und was nützt das alles, wenn wir jetzt nur reden? Die Liebe muss etwas bewirken in uns und das nennt man Motivation. Warum setzen wir uns in Bewegung? Was veranlasst uns, etwas zu tun? 2. Korinther 5, 14. Ich nenne die Stellen nur, ich mag diese Angabe nicht. Nicht, weil das meine Meinung ist, sondern die Bibel ist nicht in Versen geschrieben worden. Sondern das ist ein Brief Gottes, das ist ein Buch. Das hat keine Nummern, das hat keine Kapitelüberschriften. Nur wenn wir darin studieren, ist das sehr schwer wiederzufinden, wo steht das nun. Deswegen sagt man, das ist das so und so viele Kapitel und das der und der Vers. Aber wenn wir lesen, liest ja keiner die Nummern mit. Denn die Liebe Christi drängt uns. Ich lese nicht weiter. Das möchte ich euch über euer zukünftiges Leben stellen. Das, was immer euch in den Weg gestellt wird. Es werden weiterhin Menschen geben, die euch fürchterlich nerven. Und ihr werdet weiter wütend sein. Und ihr werdet weiter schimpfen, wie ich beim Autofahren. Aber bei all dem muss etwas sein. Ich spüre in mir, das war nicht gut. Die Liebe Christi drängt mich, das zu bekennen. Und zu sehen, da muss ich noch an mir arbeiten, auch wenn ich mal 69 sein sollte. Werdet ihr auch noch älter von selbst. Die Liebe verändert unseren Charakter, unsere Gesinnung. Das ist ja Kolosser. Das Schöne, dass viele Leute meinen, ich kann mich nicht mehr ändern. Ich bin so alt geworden. Neulich hatte ein Freund zu mir in einem ernsthaften Gespräch, Familienauseinandersetzung, und er sagte, ich kann mich nicht mehr ändern. Der ist fast so alt wie ich. Und ich habe nur gesagt, und er sagte, doch. Ich sage, ja doch, du kannst dich noch ändern. Die Liebe Christi arbeitet an uns, bis wir bei ihm sind. Kolosser 3, 12 bis 14. Ich kann sehen, dass ich die richtige Stelle habe. Ja. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt. In den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in einem Willen Gottes dasteht. Ringen, Gebet. Wie sieht es in unserem Gebetsleben aus? Euer Gebet kann nicht sein, lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Das ist ein Gegenüber. Das ist eine Person, zu der wir reden können. Und die uns führt, die uns Menschen, Geschwister in den Weg stellt, fremde Menschen in den Weg stellt, andere Menschen, Kollegen in den Weg stellt, Partner gegeben hat, Kinder gegeben hat, wo wir eine Verantwortung haben. Irgendwann wird man sehen müssen, in eurem Leben ist da etwas passiert. Vielleicht kann man sein Temperament so ein bisschen zügeln, ganz ändern werden wir uns ja nicht, aber so ein bisschen. Ach, meine verdächtig, wenn Sie sagen, was bist du so lieb geworden, da stimmt auch was nicht. Das ist ja schon noch. Ich sage nicht, dass ihr nicht lieb seid, sondern das muss echt sein. Wenn jemand temperamentvoll ist, ist er temperamentvoll. Ich habe es sehr schwierig in der Männerfreizeit, wenn so Brüder dann so sehr sachlich reden. Aber gut, dann weiß man, jetzt arbeite man an dir und findet das mal auch gut, was der da macht. Und andere haben Schwierigkeiten mit jemandem, der so wie ich da ein bisschen temperamentvoller ist. Denn ich gebe euch im Zeugnis, dass er viel Mühe hat, um euch in Laodicea und die in Hierapolis. Das heißt, das Zeugnis zu geben, dass wir uns bemühen. Das ist das, was verlangt wird. Nicht, dass wir es schaffen, nicht, dass wir die Meister werden, nicht, dass wir die Heilige werden wir schon. Sind wir. Wir sind die Auserwählten. Aber nicht, dass wir jetzt mit Heiligenschein rumlaufen sollen. Aber eins muss man erkennen, was in der Schule Klasse 6 ist. Mehr erwartet Gott nicht von uns. Kennt ihr das im Zeugnis früher? Bei euch hat es nicht gestanden, bei mir. Ne? Er hat sich bemüht. Das ist das Schlimmste, was überhaupt da irgendwo stehen kann. Ne? Er war bemüht, hat aber nicht gereicht. Die Liebe verleiht Sinn und Bedeutung. 1. Timotheus Kapitel 6. Ich werde nicht bis 3 bis 16 lesen. Mal gucken, wie weit ich das lesen werde. Das geht noch. Was will einer lesen? Nee. Ich habe es nicht verstanden. Ach so, 1. Timotheus 6, ich lese ab 3. Wie weit, das muss ich sehen. Wenn jemand anders lehrt, als das, was wir überliefert haben, das ist so wichtig. Wir haben keine eigene Privatlehre hier. Egal wer steht, ob er Älteste ist oder ob er nur predigt oder ob er irgend sonst etwas lehrt und sich unterhält mit jemandem, wer anders lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus. Das ist das Gesetz, was er gesagt hat. Nicht, was irgendjemand anderes sagt. Und der Lehre wird gemäß der Gottseligkeit ist. So ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank. Das ist das. Immer wieder, wenn ich denke, ich muss noch was hinzutun und ich habe das schon besser verstanden, vielleicht sollte ich meine Nase nochmal in Gottes Wort stecken. Jeder, der darüber hinausgeht oder dahinter zurückbleibt, ist aufgeblasen. An Streitfragen und Wortgezänken. Aus ihnen entsteht Neid, Streit, Lästerungen, böse Verdächtigungen. Und das können wir nicht wegdiskutieren. All das wird euch hoffentlich nicht begegnen. Wenn ihr genau dem nämlich entgeht, nicht teilnehmen an Streitfragen, an bösen Gezänk, an Wartgefechten. Manchmal möchte ich mir die Zunge abbeißen. Nur dann könnte ich jetzt nicht mehr zu euch reden, weil ich habe das schon 10-mal gemacht und mehr. Ständige Zankereien, also manchmal darf man sie anscheinend zanken, hier steht ständige Zankereien von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Ich sage die Stelle nochmal, ich höre jetzt hier an dieser Stelle auf. Das geht jetzt noch ein paar Verse so weiter. Aber das ist 1. Timotheus Kapitel 6. Vielleicht solltet ihr das mal in Ruhe lesen. Das ist etwas, was man sich vornehmen kann für sein gutes Werk. Manchmal hilft es auch nicht. Dann muss man eben jeden Morgen wieder neu anfangen. Ich denke, ich bete jeden Morgen das Gleiche. Lieber Gott, gib mir nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Ich muss jeden Morgen wieder neu beten. Aber ich weiß, ich habe einen Herrn, der mich liebt und der jedes seiner Kinder liebt und euch. Und seine Liebe wird nicht weniger, je mehr Kinder er hat, sondern ist für jeden gleich, für jedes Kind gleich. Und das soll euch helfen auf den Weg. Da trägt jemand mit euch. Und in der Männerfreizeit sagte jemand, was willst du Gott denn beichten? Er weiß es doch schon. Er will ja nur, dass wir es ihm sagen, dass wir es einsehen. Ja, wir haben kein Geheimnis vor ihm. Geht nicht. Er weiß alles, er sieht in uns. Und das ist nicht dem Urteil des Nächsten anheimgegeben, wenn es noch der beste Bruder und die liebste Schwester ist. Wir stehen in Gottes Hand. Er kennt uns. Und er ist die Liebe und er liebt uns. Man kann die Hand allerdings loslassen. Manchmal endgültig und manchmal nur für einen kurzen Weg. Und ihr seid ja dann auch in dem Sinne noch Babys und müsst ja nicht unbedingt das ganze Fehler machen, die andere auch schon gemacht haben. Denkt mal an meinen Enkelsohn, der ist kleiner als der Tisch, denke ich mal, aber er kann schon laufen. Und wir gehen im Urlaub auf Fanö auf eine Mühle und kommen den Weg zurück und der ist etwas steinig. Und mein Schwiegersohn Tim und ich, wir nehmen ihn an die Hand zwischen uns. Und wir dachten, jetzt wird er sich aber freuen, ne? Opa und Papa an der Hand. Und er, nein! Er kann doch gar nicht Nein sagen. Also, er will allein gehen. 3 Meter weiter lag er auf der Nase. Noch eine Macke. Gott, befürchte mal, ihr werdet diese Erfahrung auch machen, wie jeder sie macht. Gute Ratschläge kann man sich gut anhören, aber wer nicht hören will, muss fühlen. Aber die Liebe kann nicht nur so für uns sein, sie muss uns drängen. Die Liebe Christi drängt uns. Aber wozu? Für andere zu sorgen. An einer anderen Stelle, wir haben ja noch die Fortsetzung ausstehen, meiner Predigt über das Thema, was ist denn Glied einer Gemeinde sein? Was ist Gemeinschaft? Und da werden wir da noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Die Liebe Christi drängt uns. Das Leben eines Christen kann nicht Leben für sich sein. Das ist schlimm, wenn man sich irgendwann einmal ausgenutzt fühlt. Man denkt, als Christ darf ich jetzt nicht je zornig reagieren, ich darf nicht ablehnend reagieren und da hat man das Gefühl, ich werde von allen Menschen ausgenutzt. Ist aber nicht so. Sondern wenn ich für andere lebe, dann ist das nicht eine Frage von Dank. Sondern ist das eine Frage, die Liebe Christi drängt mich etwas für andere zu tun. 1. Johannes 3, 16 bis 18. Hierin haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Immer wieder klar machen. Was können wir tun? Wir sollen ihm ähnlicher werden. Wir sollen ihm nachfolgen. Und er hat sein Leben für uns hingegeben. So all die kleinen Sachen, die ich dann manchmal mir abbringe und dann bin ich vielleicht auch noch stolz darauf, muss man mal wieder sich überlegen, er hat sein Leben hingegeben für uns. Was können wir zurückgeben? Unsere Liebe. Mehr will er nicht. Auch sind wir schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Das ist Anspruch. Ich glaube nicht, dass das letztlich Wirklichkeit in unserem Leben ist. Bist du wirklich bereit, das Leben für die Schwester, für den Bruder hinzugeben? Das ist die Gesinnung, die von uns gefordert ist. Und ich hoffe, dass niemand in die Situation kommt. Aber häufig passiert es eben. Jemand, der dann seine Niere opfert für einen anderen, der macht genau das, weil er weiß nicht, ob die zweite Niere weiter funktioniert. Hierin haben wir die Liebe erkannt. Nächster Vers. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder, seine Schwester Mangel leiden und verschließt sein Herz von ihm, wie bleibt die Liebe Gottes da in ihm? Das ist die Frage. Kann nicht sein, dass ich sage, ich bin Christ und sage dann schönen Dank und Gottes Lohn. Da sind wir und da seid ihr gefordert. Und ich weiß, ihr habt es auch in der Vergangenheit schon getan. Aber das nicht hier um Lohn, sondern eine andere Qualität. Weil ich von Gott geliebt bin, fällt es mir ganz lieb, die zu lieben, die ich liebe. Paradox, nein. Taucht in der Männerfreizeit die Frage auf, was ist denn diese Liebe, die hier gemeint ist? Das ist nicht ein Gefühl, das ist nicht verliebt sein, das ist eine Entscheidung. Wie kann ich eine Entscheidung treffen, anderen grenzenloses Wohlwollen entgegenzubringen? Das kann nur funktionieren, wenn ihr euch von Gott geliebt wisst. Dann könnt ihr Liebe weitergeben. Wenn das aus uns selber kommen soll, na gut Nacht, das wird Krampf, das wird Kampf und das wird daneben gehen. Sondern erst, wenn ich mich geliebt weiß, dann kann ich Antwort geben. Kinder, Täuflinge, Kandidaten, die letzten beiden Einwürfe kommen von mir. Lasst uns nicht lieben mit Worten. Ich müsste sagen, nicht nur mit Worten, noch mit der Zunge. Sondern in Tat und Wahrheit. Ihr meint, Liebe kann insofern nicht lügen. Wahrheit meint hier in Tat und Wirklichkeit. Nicht nur so in der Fantasie, nicht nur in schönen Filmen, nicht nur im Roman, sondern in Tat. Liebe, die in der Tat wirksam wird. Und Liebe, und damit komme ich dann auch zum Schluss, etwas, was dem einen weniger schwerfällt, dem anderen mehr schwerfällt. Liebe sieht das Potenzial im anderen. Liebe sieht die Möglichkeit im anderen, nicht die Beschränktheit. Wenn doch alle so wären wie ich. Ne? Warum? Sondern zu sehen, der andere ist ganz anders als ich. Aber zu sehen, selbst in denen, wo ich denke mal da, wo ich sag mal Mann, wo man glaubt, anderen überlegen zu sein, da ist man ihm schon hoffnungslos unterlegen. Johannes 21, Verse 15 und 17. Ah ja, ich will das mal vor Augen stellen. Am Donnerstagabend stehen wir vor dem Saal, in dem wir uns versammelt, Drehscheibe genannt, und alles ist abgedunkelt. Und wir mussten draußen warten, ziemlich lange. Dann wurde der eine oder andere rausgerufen und dann durften wir in den Saal. Der Saal war stockedüster, es brannten ein paar Kerzen. Und einige Brüder lagen auf Kissen, so einem Halbkreis, und haben dann gegessen. Dann haben wir alle gefragt, was ist das denn da? Und dann steht jemand auf, nimmt einen Krug, nimmt ein Handtuch und wäscht den anderen die Füße. Muss man dazu wissen, das waren damals schmutzige Füße, nicht so wie wir, sondern das waren Füße, wo die draußen über die Straße gelaufen waren, durch Kot von Tieren. Und das hat, es hat gerochen. Das hat Jesus getan, der Herr und Meister. Und deswegen, bei allem, was wir tun, es gibt überhaupt keinen Grund, uns zu rühmen. Denkt dran, ihr werdet heute ins Buch des Lebens eingeschrieben. Und alles, was ihr tun könnt, ist Antwort auf die Liebe geben und seine Hand nicht loslassen. Johannes Kapitel 21, Verse 15 bis 17. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Das war so nach der Fußwaschung. Er spricht zu ihm, Petrus: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Mir war das nie klar, deswegen ist man gut, man hat so Gemeinschaft, ist auch gut, man kommt zur Bibelstunde, erfährt man manchmal solche Dinge. Ich habe sie in meinen fast 69 Jahren in den rund 22 Jahren in der Gemeinde, in den rund 30 Jahren vorher, die ich bewusst die Bibel studiert habe, habe es nicht verstanden. Aber da hat in der Männerfreizeit jemand erklärt, was hier steht. Er hat gar nicht geantwortet, ja Herr, ich liebe dich, sondern er hat gesagt, ich habe dich lieb. Griechisch war das Philia, ist eine andere Qualität. Lieben oder jemanden lieb haben. Petrus sagt, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Hab mal den Mut, frei mit der Bibel umzugehen. Gabi, Tochter von Emma, sagt Jesus zu dir: Liebst du mich? Und heute wirst du die Antwort geben. Bei dir weiß ich das einfach nicht. Barbara, Sohn von Eva und Dieter Alten, liebst du mich? Tochter. Ja, ja. Das ist das Schlimme, wenn man so mit den Gedanken noch hinterherhängt und denkt dann, wie geht's gleich weiter, ne? Ja. Und wieder antwortet: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm und zu dir: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal. Das dritte Mal hat auch eine Bedeutung. Wie viele Male in unserem Leben haben wir Jesus verleugnet? Weil wir ihn wirklich verleugnet haben? Weil wir nicht auf ihn gehört haben? Weil wir unseren eigenen Weg gegangen sind? Und diese Frage soll uns auch daran erinnern, was war und was ist in meinem Leben falsch? Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, als er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles. Das ist das. Herr, du weißt alles. Ich muss ihm nichts bekennen. Er weiß, wie ihr seid. Und er hat euch angenommen, so wie er seid. Er weiß alles von euch. Es gibt nichts, was ihr ihm noch beichten könntet. Aber er will das gerne hören und sagen: Das war nicht in Ordnung. Weil das ein Zeichen von Erkenntnis, von Einsicht ist. Du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Ich wünsche euch, dass ihr den Weg an Jesu Hand freudig, mit Liebe geht. Und stellvertretend für die Geschwister darf ich euch sagen: Ich liebe euch. Danke.
Zünder.